Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Donnerstag, nee, wir haben Dienstag, den 22. Oktober, so Viertel vor drei ungefähr. Wir haben extra heute wieder später die Aufnahmen gemacht, dass wir die ganzen Quartalszahlen mit reinnehmen können. Wir sind mitten in der Berichtssaison wieder angekommen und heute waren einige interessante Unternehmen dabei, beziehungsweise die Woche schon. Es war eine Danaher mit dabei, eine SAP, die den DAX ja so ein bisschen gerettet hat, muss man schon fast sagen. Da freut sich der Michael wieder. Ansonsten gab es auch Zahlen von 3M, Philip Morris, Verizon und so weiter. Und also wir können gar nicht alles mit reinnehmen, aber so die spannendsten, also Danaher, SAP, Verizon und auch SAP und so haben wir auf jeden Fall alles mit dabei. Und wir wollen auch noch über ein, zwei andere Themen sprechen. Es gibt eine recht bearische Ansage, dass in den nächsten 10 Jahren der S&P 500 im Schnitt nur 3% zulegen sollte, laut Berechnungen. Das ist natürlich eine sehr interessante These, über die wir gerne sprechen wollen. Und in Argentinien scheint es ein Wirtschaftswunder unter dem neuen Präsidenten Milei. Gut, mittlerweile ist er nicht mehr ganz so neu, aber man kennt ihn ja, wird ja so auf jeden Fall so als der Ultrakapitalist unter anderem eingruppiert. Davor gab es eine linke Regierung in Argentinien. Und das sind auch auch Themen, über die wir heute noch sprechen wollen. Genau, denkt auch dran, Daumen nach oben auf jeden Fall nicht vergessen für den Podcast. Lasst uns auch gerne einen Kommentar da und folgt uns. Und jetzt würde ich mal sagen, genau, Michael, wie siehst du die Aussage 3% auf die nächsten 10 Jahre? Das war der Aufhänger des Artikels. Hältst du das für realistisch oder wieder mal so eine typische Bärenphrase dann?
Ja, also ich meine, auf Sicht von 10 Jahren, es ist ja schon so, dass wenn am Anfang des Jahres von uns Experten oder auch von den großen Banken irgendwelche Jahresendziele genannt werden, dass die immer komplett falsch sind. Ja? Also man weiß es ja nicht mehr für ein Jahr, deswegen für 10 Jahre, ja, also ich würde es jetzt auch nicht überbewerten, aber was ja schon spannend ist, das ist ja so eine Aussage von Goldman Sachs, da gab es einen größeren Bericht zu, ist sich mal so die Argumente anzuschauen, woran sie das ausmachen, quasi, dass es nur in den nächsten Jahren 3% Wachstum gibt, beim S&P 500 gegenüber 13% in der letzten Dekade. Also das wäre ja schon brutal viel weniger. Und ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen. Der eine große Punkt ist einfach, dass die Bewertungen mittlerweile recht hoch sind. Ich kann gleich auch nochmal gucken, in dem Artikel steht auch, dass sie so einen speziellen, so eine spezielle Kennzahl entwickelt haben. Aber das große Problem, was sie sagen und was natürlich, wir jetzt alle mitbekommen haben, was ein großes Problem ist, dass diese ganzen Kurssteigerungen oder ein Großteil der Kurssteigerungen auch dieses Jahr wieder an ganz, ganz wenigen Aktien hängen. Dieses Jahr ist es ja vor allen Dingen Nvidia, was ist die 70% im Plus dieses Jahr? Also die Magnificent Seven waren es in den letzten 10 Jahren. Und dass die eben dafür gesorgt haben, dass der S&P 500 so stark gestiegen ist. Und historisch ist es sehr unwahrscheinlich, dass solche Unternehmen dieses Wachstum, auch dann dieses Gewinnwachstum, weiter halten können. Und da die Gewichtung von diesen Unternehmen im Index ja sehr hoch ist, und wenn es da dann nicht mehr so gut läuft, ist es natürlich klar, dass auch der S&P 500 große Probleme haben wird. Ja, das ist so die eine Aussage. Und ich gucke gerade nochmal nach, was sie gesagt haben. Genau, es waren halt, wie gesagt, Aktien wie Nvidia, Alphabet und so weiter, auch Apple, die die ganze Sache hochgehalten haben. Jetzt gucke ich gerade nochmal hier nach, was sie noch gesagt haben. Das ist hier ein bisschen unübersichtlicher Artikel. Genau, sie sagen, unsere historischen Analysen zeigen, dass es für jedes Unternehmen extrem schwierig ist, über einen längeren Zeitraum ein hohes Umsatzwachstum und hohe Gewinnmargen aufrechtzuerhalten. Das ist für mich halt, wie gesagt, echt eher so ein weicher Fakt. Ja, das weiß man halt gar nicht so genau. Aber was sie noch gemacht haben, sie sagen, es ist eine historisch hohe Bewertung. Dafür haben sie ein Modell mit 4 Marktvariablen, nämlich Bewertung, wirtschaftliche Fundamentaldaten, Zinssätze und Rentabilität entwickelt. Das heißt CAPE, dieses Modell. Und je höher die Ausgangsbewertung, desto niedriger die künftigen Erträge. Und hier liegt dieses CAPE-Verhältnis bei 38 und damit beim 97. Perzentil, also ganz, ganz, ganz oben in der Bewertung. Und das sorgt dann eben dafür, dass man sagt, okay, es gibt nur noch 3% Wachstum in den nächsten Jahren. Ja. Also da gibt's für mich jetzt noch zwei spannende Aspekte. Zum einen ist es halt irgendwie echt so ein Schuss ins Nichts, ja. Man weiß halt nicht, was die einzelnen Unternehmen machen. Vielleicht gibt's ja auch die nächsten Jahre noch einen viel größeren Boom, jetzt mit KI, neue Geschäftsmodelle und so weiter. Wir haben schon oft auch gesagt, dass ja Nvidia und Co. sind hoch bewertet. Also bei Nvidia bin ich ja sogar auch im Boot, dass es da mal irgendwann einen Rücksetzer geben wird. Aber wieso jetzt zum Beispiel eine Amazon oder eine Alphabet krass fallen sollte oder eine Meta, das sehe ich gerade halt aktuell eher nicht. Ja, Microsoft ist auch sportlich bewertet, aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, die müssten jetzt fallen. Ja, das ist der eine Punkt. Und jetzt muss ich gerade nochmal überlegen, was der andere Punkt war. Genau, was wichtig ist, was vielleicht spannend ist, was es ja auch gibt zum Abbilden. Das haben wir jetzt auch zuletzt schon Dan Nielsen so gesagt, dass man vielleicht besser fährt, wenn man so ein S&P 500 Equal Weight sich ins Depot legt. Ja, dann sind ja diese ganz großen, hochbewerteten Tech-Unternehmen eben nicht mehr so stark bewertet. Und dann kommen vielleicht die Aktien aus der zweiten und dritten Reihe, die letzten Jahre ja gar nicht gestiegen sind oder kaum und wo die Bewertungen ja auch gar nicht so hoch sind. Und vielleicht machen die dann eine Outperformance und so könnte man davon dann eben auch profitieren. Also könnte man sich mal überlegen, vielleicht auch als Beimischung, ist natürlich keine Empfehlung oder so, aber ist auf jeden Fall mal eine spannende Geschichte, dass man das mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte. Ja, aber ich weiß nicht, wie siehst du das? Ist die Zeit jetzt vorbei von den Magnificent Seven, von den vor allen Dingen Hochgewichteten, hat man ja schon oft gehört.
Ja, also bei den meisten glaube ich tatsächlich nicht dran, dass die Zeit vorbei ist. Da möchte ich mal zum Beispiel Satya Nadella zitieren, der so für Ende 2025, Anfang 26 die größte Tech-Rallye aller Zeiten vorausgesehen hat. Und ich meine, wenn jemand tief in der Materie drin ist, zumindest mal, wie es auf operativer Basis den Unternehmen geht, dann vertraue ich da eher jemandem, der eben einen dieser Konzerne führt dann. Also wir sind ja jetzt gerade so ein bisschen, würde ich sagen, so ja in so einer Zeitenwende, was KI angeht. Also sollte das ganze KI-Thema sich tatsächlich so durchsetzen, das ist noch völlig unvorhersehbar, wie viele Gewinne, vor allem halt auch so Produktivitätsgewinne da für die Unternehmen abfallen werden. Weil wir hatten das ja erst vor kurzem, wir hatten ja in einer der letzten Folgen das Thema, dass die Bewertung aktuell so auf die letzten 3 Jahrzehnte, ich glaube am dritthöchsten aller Zeiten ist. Aber wir hatten es ja auch gesagt, dass in den letzten 20 Jahren die Gewinnmargen von den Unternehmen quasi kontinuierlich gestiegen sind. Das heißt, da gibt es ja auch eine gewisse Rechtfertigung dafür, dass wir jetzt aktuell höhere Bewertungen bei Unternehmen haben, als es noch vor 15 oder 20 Jahren der Fall ist, also durchschnittlich gesehen. Dass natürlich mal wieder eine Korrektur kommen wird und dass wir in den nächsten 10 Jahren auch mal wieder einen richtigen Crash sehen werden, das steht außer Frage. Ja, also natürlich muss man bei diesem 3%-Szenario auch immer mit berücksichtigen, vielleicht sehen die da doch so durch dieses Pulverfass Taiwan, dann hört man jetzt wieder, dass Nordkorea angeblich Soldaten in den Krieg geschickt hat, zumindest mal erst nur auf russischem Boden, aber es könnte ganz brisant werden, sollten nordkoreanische Soldaten in die Ukraine tatsächlich geschickt werden, weil was ist da noch das Argument dafür, für die alliierten Truppen nicht selber auch welche in die Ukraine zu schicken? Das sind so aktuelle Gedankenspiele, wo ich auch viel drüber gelesen habe. Also das ist jetzt nicht, dass es meine Meinung ist oder dass ich sage, ja, dann greift die NATO da ein, aber es gibt halt aktuell, also ich bin halt der Meinung, ist die Chance für so einen Black Swan Event, die ist aktuell so groß wie seit vielen Jahren nicht mehr. Ja, das Problem ist nur, ein Black Swan, der kommt halt völlig unvorhergesehen. Ja, also wir haben einige Sachen, die halt so, ich sag mal, zum Black Swan werden könnten oder halt zu einem Ereignis, dass die Märkte wirklich mal abrauchen werden. Und für viele ist ein Black Swan ja völlig unvorhersehbar, wie es jetzt zum Beispiel Corona dann eben der Fall war, ist natürlich eine Definitionssache. Ich glaube, die Zuhörer, die wissen jetzt, was ich meine. Also ein Event, das eben dafür sorgen kann, dass die Märkte mal wirklich 30-50% dann halt mal wieder in eine Korrektur gehen. Und da brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist auf jeden Fall immer im Bereich Bereich des Möglichen. Also jeder, der da irgendwie sagt, das ist nicht möglich, also der hat meiner Meinung nach keine Ahnung von der Börse. Ja, also das ist aber nur was, was man im Hinterkopf haben sollte. Das sollte einen nicht leben bei den Investments, weil ich selber bin ja auch ein Verfechter einfach von den langfristigen Investments. Wenn man Angst davor hat, sollte man es halt eben in Schritten, in Etappen immer machen. Dazu gibt es ja mittlerweile die tollen Sparpläne, so die man sich auflegen kann, oder halt in Schichten investieren und dann natürlich nicht jeden Monat, wenn man sagt, hey, ich investiere jetzt mein ganzes Geld in 6 Schichten und mache das dann in 6 Monaten. Das ist natürlich jetzt was anderes. Das sollte man dann zum Beispiel in Halbjahresschritten dann machen, wenn man jetzt aktuell Angst davor hat. Aber das jetzt so pauschal zu sagen, in den nächsten 10 Jahren 3%, weil es jetzt zuletzt so stark gelaufen ist, also das halte ich für sehr einfach. Ja, und ich halte das so immer, wie wenn man, wenn die Frau schwanger wird und man geht zum Frauenarzt und man bekommt dann das Geburtsdatum gesagt, und dann unsere Frauenärztin oder die von meiner Frau hat dann natürlich gesagt, so, dann wissen sie jetzt genau zumindest schon mal, wann das Kind nicht auf die Welt kommt. Ja, also so würde ich es jetzt auch handhaben und sagen, wir wissen jetzt auf jeden Fall schon mal genau, welche Rendite in den nächsten 10 Jahren nicht passieren wird. Ja, man sollte da einfach, also entweder die kurzfristige Schiene, seine Strategie treu bleiben, so wie es eben der Michael mit seinem Hauptanteil Teil vom Depot daneben oder halt mit einem großen Teil. Und bei den langfristigen Investments, da muss man einfach bei den Basics bleiben, sich seinen Investments und seinen Analysen treu bleiben. Mhm. Aber jetzt da irgendwie zu sagen, oh, weil natürlich würde ich jetzt den Analysten auch fragen, ja, wenn er nur mit 3% rechnet, ob er jetzt schon mal sein komplettes Geld rausgezogen hat und schon mal die Short-Position eröffnet hat. Aber ich bin mir recht sicher, dass er das wahrscheinlich dann auch nicht gemacht hat, weil dieses Berechnungen so, die Welt, die Zeit, die ist so schnell im Drehen, ja, und am Wandeln.
Ist doch alles. Man weiß doch nicht mal, was morgen los ist.
Also genau.
Deswegen, ich würde mir da jetzt auch keinen Kopf machen. Und wenn so ein Black Swan, oder sagen wir jetzt zum Beispiel Anfang nächsten Jahres, kommt nochmal so ein Bärenmarkt, ein Rücksetzer um 20%, dann ist ja die Renditeerwartung für die kommenden 9 Jahre direkt wieder deutlich höher und so. Also es ist ja auch nicht so, dass es jetzt genau nur 3% steigt und fällt, sondern es kann ja noch mal kurz scheppern, danach geht es wieder deutlich nach oben.
Ja.
Und das ist jetzt aktuell alles so dynamisch. Also Fakt ist halt, dass die großen Konzerne, die vielleicht auch hoch bewertet sind, aber auch hochgewichtet sind, dass die halt eben komplett abliefern. Ja, also die Aussichten für Meta mit zweistelligem Wachstum, Microsoft, vor allen Dingen auch Amazon, die jetzt eine Cashmaschine werden, die sind halt aktuell weiter gut. Das kann sich natürlich irgendwann jetzt auch noch mal ändern, wenn sich vielleicht die Weltwirtschaft eintrübt oder ja, irgendwie das den Krieg gibt oder so, ja. Aber dann haben wir vielleicht eh andere Probleme. Das haben wir ja auch schon oft gesagt. Und dementsprechend, ja, bin ich da auf jeden Fall auch entspannt. Und ja, es ist mal interessant, sowas zu lesen. Aber die lagen, wie gesagt, schon die ganze Zeit mit solchen langfristigen Prognosen immer hinten. Und ich glaube, was ganz wichtig ist und worauf man jetzt achten muss, ist, wie diese ganzen Investitionen in KI, denn es auch wirklich in Produkte umgemünzt werden, was da so kommt. Ja, also es gibt ja hier, der Mark Benioff von Salesforce hat auch letztens lustig gesagt, dass hier dieser KI-Copilot von Microsoft ist wie dieser Clippy. Kennst du das Clippy noch von Word? Dieses kleine Viech da, was er immer mit Tipps geben wollte, was völlig sinnlos war. Dieses Ding hat nichts gemacht. So ist gerade aktuell Microsoft. Und die haben wohl jetzt so viele irgendwie KI-Agenten schon gebaut oder Kunden können sich sogar eigene Agenten jetzt bauen und so, ja. Wenn das in die Richtung geht und dadurch die Produktivität steigt und so weiter, ja, dann können auch die Börsen weiter steigen. Man hat ja zum Beispiel heute auch wieder bei SAP gesehen, ja, die schaffen es halt, jetzt in Richtung Cloud zu gehen. Ich glaube, jeder vierte Cloud-Umsatz ist jetzt auch irgendwie mit KI verbunden, hat der CEO, der Herr Klein, gesagt. Also, ne, da sieht es auch schon ganz gut aus, auch wenn die Bewertungen natürlich hoch sind, aber ja, ich bin da weiter entspannt. Deswegen, es sieht ganz gut aus. Wir gehen ja jetzt gleich die SAP-Zahlen auch nochmal kurz durch.
Ja, ich finde auch immer dieses Argument, der Markt ist von wenigen Unternehmen getrieben. Ja, aber das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, weil dann haben jetzt in den nächsten Jahren wieder die Unternehmen, die den Markt nicht so getrieben haben, die Chance, das zu machen. Also, warum die Märkte gestiegen sind.
Das ist schon immer so, ne? Vielleicht ist es diesmal ein bisschen mehr, aber es sind schon immer wenige Unternehmen, die ordentlich den Markt hochgezogen haben. Und die breite Masse sind oft Rohrkrepierer. Das ist ja im DAX genau dasselbe. Ja, guck dir mal die DAX-Aktien an. Ganze Auto, Chemie, das ist ja alles. Du denkst dir, wie kann der DAX am Allzeithoch stehen? Ja, wir haben halt eine Munich Re, wir haben eine SAP, noch 2, 3 andere, da läuft's, deutsche Börse und so. Und der Rest, ja, ist halt Schrott oder läuft nicht gut, wie auch immer.
Genau, das ist eben auch das Thema, warum Stockpicking halt so schwierig ist, ja, weil wenn du dann eben diese paar Gewinner oder halt nicht viele davon im Depot dann hast, daher kommt dann eben halt auch diese Underperformance immer gegenüber dem Markt, weil du brauchst halt diese großen Gewinner dann im Depot, wenn die halt vor allem so abliefern. Aber okay, jetzt springen wir zum nächsten Thema, weil wir heute noch viel zu besprechen haben. Ja. Wir gehen mal kurz nach Argentinien, hat ja auch was mit der Wirtschaft zu tun. Und das war ja damals ja wirklich so großes, also großes Getose drum, als Javier Milei an die Macht gewählt wurde. Davor gab es ja eine linke Regierung in Argentinien und ja, da sah es wirklich gar nicht gut aus. Hyperinflation, Masseninsolvenzen, der letzte Staatsbankrott ist noch gar nicht lange her, der war 2014 und sie waren schon wieder auf dem besten Wege dorthin. Und nun schauen viele verblüfft nach Argentinien. Also eben, er gilt ja so als Ultrakapitalist. Er ist natürlich umstritten, gar keine Frage. Aber wir wollen jetzt hier mal nur aus dem wirtschaftlichen Aspekt drauf anschauen. Ihr wisst ja, wir halten uns politisch da immer recht neutral. Da sind wir die Schweiz sozusagen. Nee, ist aber einfach ein anderes Thema. Ja, weil ich lese mich jetzt da so auch in viele politische Themen nicht so tief ein, dass ich da jetzt auch so gut mitreden könnte, beziehungsweise dass meine Meinung da jetzt irgendeine Relevanz dann hätte. Aber ich fände es interessant auf jeden Fall, wenn man so anschaut, also sie hatten auch ein großes Problem mit Korruption eben und vor allem eben die Insolvenz. Also im Dezember 2023, das musst du dir mal vorstellen, da ist die Inflation pro Tag um 1% gestiegen. Ja. Also das ist unfassbar, was dort los war. Und als Milei an die Macht gekommen ist, also das war wie ein Neuanfang, ja. Also man hat die Ministerien halbiert, der Staatshaushalt, der ist komplett auf Sparkurs gemacht worden und zehntausende Staatsbeschäftigte sind entlassen worden. Das ist natürlich erstmal auch bitter für die Leute, die natürlich dann hier für den Staat gearbeitet haben. Er hat auch jetzt neu angekündigt, also sie haben auch noch gewaltige Ölreserven, die sie anzapfen wollen, aber dass sie eben zum Beispiel auch bis zum letzten Staudamm alles privatisieren möchten. Also, dass der Staat sich so viel wie möglich raushalten soll und vor allem auch am Mietmarkt ist er tätig geworden. Da hat man vor allem die Mieterschutzgesetze ausgesetzt und das hat jetzt dafür gesorgt, dass die also es gab da ja regelrechtes Wunder, kann man schon sagen, am Immobilienmarkt. Ja, also das ist wirklich beeindruckend, wenn man so die Zahlen...
Genau, dieses Thema mit den Mieten hatte ich schon vor einigen Wochen oder Monaten gelesen. Das ist kein Wunder, das ist halt das, was die in Deutschland auch nicht verstehen. Angebot und Nachfrage. Das Angebot bei uns wird immer weiter verknappt, weil es einfach immer schwieriger wird, mit Neubau immer teurer und die Nachfrage steigt. Und er hat halt, glaube ich, dafür gesorgt, ja, dass alle Regeln gecuttet wurden. Dadurch haben jetzt die ganzen Vermieter jetzt endlich wieder ihre Wohnungen eingestellt und dadurch sind die Mieten halt komplett, ich sag mal, nach unten eskaliert, ja. Und das war natürlich ein Riesenerfolg, aber da sieht man halt, ne, wie es gehen kann.
Ja. Aber man muss trotzdem dazu sagen, also erstens die Zahlen, also das Angebot an Mietwohnungen ist um 170% nach oben gegangen und inflationsbereinigt, also ist es um 40 Prozentpunkte gefallen. Also die Mieten sind um 40 Prozentpunkte weniger gestiegen als die Inflation selber. Ja, man muss natürlich trotzdem dazu sagen, auch diese Aufhebung von Gesetzen, da gibt's Probleme, denn teilweise ist es so, dass die jetzt sogar vierteljährlich die Mieten erhöhen dürfen und einer hat zum Beispiel geschrieben, dass bei ihm jetzt halt auf einmal eine Mieterhöhung ums Achtfache angestanden hat. Also der Wohnungsmarkt, also das klingt natürlich erstmal alles recht toll und so, es hat aber auch seine Schattenseiten. Also das finde ich immer wichtig, dass man das dann auch mit erwähnt, dass man nicht immer nur das Positive hervorhebt, aber es gibt auf jeden Fall viele Anzeichen und Signale dafür, dass sich die argentinische Wirtschaft erholt. Man hat ausgerufen, natürlich ist es ausgerufen, aber man ist da jetzt sehr optimistisch, dass man in den nächsten 10 Jahren BIP verdoppeln möchte. Das ist natürlich eine krasse Ansage. Man muss auch dazu sagen, da Argentinien sehr landwirtschaftlich getrieben ist, da hatte Milei ein kleines bisschen Glück auch, weil sie dieses Jahr eine wirklich sehr starke Ernte dann hatten. Das hilft natürlich dann auch der Wirtschaft. Aber er hat eben wirklich viele Sachen angestoßen, die jetzt erstmal das Ganze wieder so so den ganzen Motor wieder in Schwung gebracht haben. Also das hat dann auch gleich wieder so die Gläubiger auf den Plan gerufen. Also da sind dann wieder bessere Konditionen stehen da im Raum gerade. Also wirklich viele viele gute Sachen. Deswegen, da bin ich mal echt gespannt, wie es so weitergeht. Und der Aktienindex, der Merwell-Index, der hat sich jetzt in der Jahresfrist sogar verdreifacht. Also wirklich brutal, was da so abgegangen ist. Und fand ich auf jeden Fall mal interessant, dass man auch mal so ein Thema
mit reinnimmt. Was ich spannend finde, also wenn man was mal so gelesen hat, ja, also wir wollen das wieder nicht so sehr politisch werden, aber ich habe ja zum Beispiel auch Handelsblatt-Abo und noch so ein paar andere Sachen. Was da halt so für ein Bild gemacht wird, das ist ja oft so, ne? Wenn man diverse Medien sich anschaut, dann wird immer alles oft mittlerweile sehr einseitig gezeigt. Da wurde ja auch der Milei als ein Verrückter irgendwie gekennzeichnet, der jetzt komplett alles an die Wand fährt. Dabei, ich meine, wenn du in Argentinien wohnst und jahrelang hier unter Korruption und Hyperinflation leidest und so, du kannst ja nichts mehr verlieren irgendwann halt, ne? Und hier wurde das halt so dargestellt, als ob der jetzt völlig verrückt ist und so und alles komplett platt macht, aber du siehst jetzt schon die ersten Blüten, ne, die das Ganze nachziehen. Ich habe so das Gefühl, dass der ein oder andere auch hier in der Politik, wir haben ja schon einen Linksruck, ne, wo immer mehr in Richtung Planwirtschaft immer mehr verteilt, dann mal hier wieder Subvention, dort neue Regeln. Wir haben tausende neue Regeln und Gesetze in Deutschland. Der Staatsapparat wird immer größer und das ist ja auch ein Problem, wieso es hier in Deutschland uns immer schlechter geht im Verhältnis. Ich glaube, da hat der ein oder andere Angst, dass das sogar funktioniert, weil dann natürlich überall vielleicht auch nochmal ein Ruck in die Richtung kommt, dass man auch wieder die Wachstumskräfte entfachen möchte und so weiter. Ja, wenn hier aktuell die Unternehmen, die beklagen ja unter anderem hohe Energiekosten, Bürokratie und so weiter. Ja, gab auch von Elon Musk gab es auch was Lustiges. Ich muss das nochmal raussuchen. Bei SpaceX, da ging es dann darum, wenn diese Rakete landet, sie mussten irgendwie einen Nachweis erbringen oder die Auswirkungen auf die Haie im Ozean oder irgendwie sowas mussten die erbringen. Und da musste er quasi nachweisen, dass er die Haie nicht gefährdet, wenn er irgendwie die Dings rumgesagt hat. Er hat gesagt, ja, okay, ich brauche da Sachen zu, wir machen das. Es gibt viele Haie im Ozean, die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein Treffen ist, sehr gering, so ungefähr, ne? Aber da wollten die da irgendwie Nachweise haben, wie er das garantiert. Also solche Sachen halt. Das ist schon. Also ich bin mal gespannt, ja. Also, dass das der ganz pure Kapitalismus, ich weiß nicht, ob das wirklich ganz sinnvoll ist, ja, denn da gibt es schon im Mietmarkt und so oder dann auch in der Wirtschaft natürlich auch viele Probleme. Aber ich glaube, wir sind zu stark in die andere Richtung abgegleitet und dementsprechend hat auch keiner mehr Lust zu investieren. Das ist ja gerade bei uns so das Problem. Ja, aber es ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Ich bin auch mal gespannt, das zu verfolgen, ob das Erfolg hat oder nicht. Ich bin da aber recht optimistisch. Ja? Also zu verlieren haben die Argentinier ja nichts. Ne? Also die sah halt so schlecht aus.
Zum Thema Investieren in Deutschland habe ich gestern auch ein Zitat von einem der Chefs von Siemens gelesen, der gesagt hat, es gibt aktuell keinen guten Grund mehr in Deutschland zu investieren. Und wenn das
der hat gesagt, es gibt kein Wachstum, Bürokratie, wir sind multinational. Deswegen, ich habe es ja oft gesagt, der DAX repräsentiert nicht Deutschland. SAP verdient sein Geld international, Siemens verdient es international. Nur die kleinen Konzerne, Bechtle, heute Gewinnwarnung, die sind in Deutschland aktiv, die sagen, der Mittelstand, ja, es investiert keiner mehr einfach, ja. Die sind zurückhaltend, Stimmung schlecht, Lage schlecht, alles schlecht. Also, das ist bitter.
Ja, genau. Aber dann sind wir ja jetzt schon bei den Zahlen in Deutschland angekommen. Dann bleiben wir doch auch gleich dabei. Denn so eines der wenigen Unternehmen, das den DAX jetzt auch mit nach oben gezogen hat. Und ich glaube, auch heute war recht viel Druck auch nach unten, weil auch Munich Re keine so guten Nachrichten veröffentlicht hatte. Die gucken wir uns gleich noch an. Wir wollen jetzt mal in die Zahlen mit SAP einsteigen. Und die sind tatsächlich sehr positiv aufgenommen worden. SAP thront aktuell auf dem All-Time-High und hat sogar ASML als wertvollsten Konzern abgelöst. Ich würde zwar jede Wette eingehen, dass in 5 Jahren ASML deutlich höher von der Market Cap ist als SAP, aber man muss sagen, das Momentum liegt ganz klar hier bei SAP dann. Also wirklich sehr stark hier beziehungsweise sehr gut aufgenommen worden. Man hatte einen Cloud-Umsatz von 4,35 Milliarden vermeldet. Das ist ein Plus von 25% gewesen. Die SaaS- und PaaS-Sparte ebenfalls 29% plus. Also die Total Revenues, die lagen bei 8,47 Milliarden Euro. Und das ist ein Plus von 9% gewesen. Das Gross Profit ist sogar um 10% gewachsen, 6,2 Milliarden. Und man kann dann sagen, unter dem Strich hatten wir hier die Earnings per Share, die um 15% nach oben gegangen sind. Also diesmal war es jetzt auch mal wirklich ein Quartal, wo ich sage, ja, das ist jetzt mal wirklich ein spürbares Wachstum gewesen. Also so in den letzten Quartalen war es gefühlt immer so, ja, die Zahlen sind sehr gut angenommen worden, aber wirklich nur so sehr wenig Wachstum, teilweise so 5 oder 6% Umsatzwachstum, aber jetzt mal fast zweistellig. Also das nenne ich auch mal wirklich dann so ein spürbares Wachstum und auch so durch die Bank weg wirklich sehr positiv. Also ich habe ja sehr oft auf SAP rumgehackt nach den Zahlen, weil ich es eben nicht so nachvollziehen konnte, aber man merkt jetzt halt so, das Cloud-Geschäft, das hat weiter starkes Momentum bei ihnen. Natürlich, man muss bei einer SAP auch dann in dem Zusammenhang immer mal über die Bewertung sprechen, ja, also die passt für mich trotzdem nicht so zu den Zahlen zusammen. Also so ehrlich muss man da halt trotzdem sein, weil wir reden jetzt aktuell vom KGV 90 und Forward KGV 37, trotzdem EV-EBIT von 32, eine Free Cashflow Yield unter 3%. Also das haben die meisten GAFAM-Werte nicht. Und da muss ich dann leider sagen, aus deutscher Sicht, also so stark wie jetzt so ein GAFAM-Wert sehe ich jetzt eine SAP halt doch nicht. Es ist vielleicht eine deutsche GAFAM, ja, aber da wäre ich dann trotzdem natürlich noch vorsichtig, aber das soll jetzt dieses starke Quartal auf jeden Fall nicht schmälern, also wirklich hervorragend, da gibt es für mich jetzt meiner Meinung nach nichts auszusetzen dieses Mal und ich glaube eben, dass jetzt der Kurs, also zum einen natürlich, weil er schon so stark gelaufen ist, jetzt nicht noch mehr zugelegt hat und zum anderen, weil es wirklich ein sehr schwacher Tag vom DAX jetzt heute zum Zeitpunkt der Aufnahme dann einfach ist, oder wie siehst du das?
Also SAP ist noch, sie war vorhin 5% im Plus. Ich guck mal gerade, ich glaube, sie ist ein bisschen zurück. Ja, sie ist immer noch 3,5% im Plus. Ja, sie war ja auch schon die Tage vorher am Allzeithoch. Also der Markt wusste schon, dass die Zahlen sehr gut werden. Ich hab's auch schon gesagt, also die Zahlen, ne, also das Q3 war querbeet besser als erwartet. Und die Prognosen wurden für Umsatz, für Ergebnis und für Free Cashflow angehoben. Also das ist schon halt querbeet sehr stark. Was noch gesagt wurde, was ganz spannend ist, dieser Bereich ERP, also diese Planungssoftware, ich muss gerade nochmal schauen, ja genau, also Ressourcenplanung, das ist sogar noch stärker gestiegen, nämlich um 36%, also das 11. Quartal in Folge mit Wachstumsraten von mehr als 30%, was ja bei SAP immer das Problem war, durch diese Umstellung vom Lizenzgeschäft aufs Cloud-Geschäft, hat man dann halt so viel Umsatz bei den Lizenzen verloren, dass das Wachstum halt insgesamt immer sehr niedrig war, ja. Und das hat sich jetzt so langsam, ist das jetzt so, dass die Cloud so groß geworden ist, dass jetzt eben auch das Wachstum wieder zunimmt, ne? 9% sind ganz gut. Das Cloud Plus bei den Aufträgen, also der Backlog ist bei 29%. Also sieht schon echt querbeet ganz gut aus. Ich erinnere mich noch, da gab es ja sehr viel Kritik auch an dem Christian Klein. Wer sich erinnert, die haben ja, glaube ich, 10.000 Mitarbeiter entlassen oder bis zu 10.000. Ich glaube, das waren alles so Mitarbeiter, die nicht so in Zukunftsbereichen agieren, vielleicht auch so eher ältere Leute. Und die wollten ja wirklich jetzt viel in Sachen KI machen und viel auch in der Cloud. Und dafür haben sie sich eben verschlankt. Sind es auch dafür gesorgt, dass das Ergebnis natürlich jetzt besser geworden ist. Ich glaube, auch jeder vierte Kunde jetzt auch mit dem Backlog hat irgendwie was mit KI zu tun in der Cloud. Also es scheint wirklich zu gelingen, SAP, und das wird halt honoriert an der Börse, ja, und sie sind mittlerweile so groß, du hast es gesagt, ist jetzt hier auch nochmal ein Thema im Handelsblatt, so ein Artikel, dass sie da teilweise jetzt an der Kappungsgrenze sind, also ich glaube, im DAX ist es so, dass ein Unternehmen, was ist das, 15% nicht überstreiten dürfen, damit es halt nicht zu viel Gewichtung bei einer einzelnen Aktie gibt, und da ist jetzt SAP halt dabei, deswegen will SAP jetzt auch irgendwie mit der deutschen Börse sprechen und so weiter. Es kann natürlich jetzt dann sein, dass wenn SAP zu stark steigt, dass dann sogar ETFs und so die Aktie verkaufen müssen, damit sie nicht hier über diese Marke kommen, und das könnte wieder Druck auf die Aktie bringen und so. Also ein bisschen absurd, ja, aber keine Ahnung, ob sie das ein bisschen erhöhen. Aber die Zahlen waren halt echt sehr gut, also abgelaufene Quartal besser, Prognosen querbeet angehoben, ja, Free Cashflow soll jetzt bei 3,5 bis 4 Milliarden liegen und guck gerade nochmal, das EBIT soll währungsbereinigt um 20-23% steigen. Also vorher hatte man gesagt 17-21. Also es ist schon echt schönes zweistelliges Wachstum, muss man sagen. Und in den nächsten Jahren soll es weiterhin zweistelliges Wachstum geben. Ja, also die Aktie ist nicht günstig, ich werde sie trotzdem halten. Könnte ja so eine Gewinneraktie sein. Ich bin auch für Salesforce eigentlich ganz optimistisch. ServiceNow gibt's ja auch noch. Mal sehen, wie die alle so melden. Aber es könnte halt echt sein, wenn diese großen Konzerne, die ja so tief verankert sind in Unternehmen, wenn die es schaffen, da irgendwie auch jetzt im Bereich KI tolle Tools zur Verfügung zu stellen, dass die sogar noch mehr Geld verdienen können. Ja, das ist so zumindest so meine These, wenn die da alle ihre KI-Bots und sowas erstellen oder KI für Ressourcenplanung, automatische Bestellungen, keine Ahnung, sowas. Dann sieht es weiter ganz gut aus. Ne? Also SAP, ich bin jetzt über 100% im Plus bei SAP, habe ich gerade eben vorhin mal geschaut. Ja? Ich hatte die auch gar nicht, ich habe die also gar nicht so lange, aber jetzt in der letzten Zeit ist die ja brutal gelaufen einfach. Also nachkaufen würde ich jetzt auch nicht, ja, aber Gewinne laufen lassen.
Ja, genau. Also es gab Anhebungen in der Cloud- und Software-Bereich, im Betriebsergebnis und im Free Cashflow. Also man kann sagen, es läuft bei SAP, aber wie gesagt, also der Markt weiß es auf jeden Fall. Also ich glaube, so viel darf man zum Thema Bewertung sagen. Also jetzt dazu sagen, da wäre einiges noch nicht eingepreist. Ja, das wäre auf jeden Fall eine sehr interessante Diskussion dann, genau. Aber dann springen wir mal zum nächsten Wert. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in die Telekommunikation zu Verizon. Die haben auch ihre Zahlen veröffentlicht und da gab es sowohl Licht als auch Schatten. Denn wenn man so zuerst mal auf die Zahlen geblickt hätte, hätte man wahrscheinlich eher gesagt, oh Gott, was war da los? Net Income minus 30%. Also das ist mal richtig eingebrochen bei dem Unternehmen. Und gerade bei einer Firma, die so einen massiven Schuldenberg hat, ist das natürlich was, wo man nochmal genauer hinschaut. Aber es gab auch sehr positive Nachrichten. Deswegen jetzt erstmal der Reihe nach. Also die Umsätze, die lagen also fast auf den Dollar genau beim Vorjahr. 33,336 Milliarden war das Vorjahr und 33,330 war dieses Quartal. Also wirklich Wahnsinn. Das ist eine absolute Punktlandung gewesen. Also 0,0 Wachstum gehabt. Vor allem aufgrund der Service Revenues, weil das Wireless Equipment Revenues, die sind um 8% rückläufig gewesen. Da das aber die deutlich kleinere Sparte ist, ist man hier dann bei einer Null rausgekommen. Aber die Total Operating Expenses, die sind um 6% gestiegen. Da könnte man jetzt sagen, oh je, das war ja dann ein Quartal zum Vergessen. Man muss allerdings dazu sagen, dass bei Verizon es hier milliardenschwere Abfindungszahlungen gegeben hat, also in Form von einer Entlassungswelle und daher dann eben hier dieser hohe Kostenpunkt bei Selling General Administrative dann hier war. Also das ist um 21% gewachsen, weil wenn ihr solche großen eingesessene Unternehmen euch anschaut und ihr seht, dass da Selling General Administrative zweistellig am Wachsen ist, wenn jetzt nicht das Unternehmen, was sich gerade ein Outstanding Jahr hatte, ist es meistens irgendwie sowas in Form von Abfindungszahlung, weil das dann immer bei den Selling General Administrative Kosten dann mit dabei ist. Deswegen ist dann eben dieses Quartal optisch gewesen, also optisch kein gutes gewesen mit minus 30% Gewinn, aber es ist eben so in Form von einer Einmalbelastung dann hier eben gewesen. Also was halt auch auffällig ist, dadurch, dass sie so viele Schulden haben, die Schuldenkosten, die sind halt wirklich enorm. Also sie haben jetzt Interest Expense von fast 1,7 Milliarden Dollar in einem Quartal gehabt. Ja, also das, was sie nur an Zinsen bezahlen müssen, das ist brutal. Und vor allem, wenn man jetzt bedenkt, sie hatten nur Net Income von 3,4 Milliarden in diesem Jahr, also in diesem Quartal. Also da ist dann erstmal die
Hälfte. Gesund, oder? Ich verstehe das nicht, dass die das
ist. Da ist die Hälfte dann einfach mal weg, nur für Zinszahlungen. Deswegen sage ich auch immer oder sagen wir auch immer, also guckt euch unbedingt auch die Schuldensituation drauf an. Und das große Problem bei Verizon, ich hatte es ja schon mal erwähnt, dass bei ihnen eben eine sehr umfangreiche Sammelklage drohen könnte wegen diesen Bleikabeln, genauso bei AT&T. Deswegen ist die Lage aktuell für Verizon unheimlich schwierig einzuschätzen, meiner Meinung nach, weil es ist aus Dividendensicht, ist es halt eigentlich für viele ein sehr interessanter Titel, weil die eine brutal hohe Dividendenrendite haben, also über 6%, und sie haben schon eine Historie, also 20 Jahre in Folge erhöht, 25 Jahre nicht gesenkt. Payout Ratio mit 58%, das sieht zum Beispiel auch alles sehr gut aus. Allerdings bei den Wachstumsraten kann man schon erkennen, okay, das ist fast nur noch das Minimum. Also sie hatten im Schnitt eine Anhebung von 2,2%. Also das ist halt fast gar nichts. Ja, also es ist halt ein ultra High-Yield-Ausschütter, aber halt kein Wachstum mehr sozusagen vorhanden. Und das wird sich wahrscheinlich auch die nächsten Jahre nicht ändern, vor allem eben auch aufgrund der Schuldensituation dann. Aber da tut natürlich auch jeder Viertelprozentpunkt, der da wieder gesenkt wird an Zinsen, tut natürlich auch dem Unternehmen dann gut, ja. Also unter dem Strich kann man sagen, ach so, nee, es gab ja noch positive Nachrichten, genau, aus dem Hause-Ding. Und zwar haben sie ihre Ziele sehr viel früher erreicht, was die Neukunden anging. Ja, also da waren schon mal sehr starke Nachrichten und vor allem hat man auch überrascht, und zwar, dass man so viele Neukunden gewonnen hat, also überhaupt nicht erwartet, nämlich 239.000 neue Vertragskunden. Also ich habe erstmal, das ist eine unfassbare Zahl, ja, wenn man halt bedenkt, weil man geht ja davon aus, dass in Amerika fast jeder irgendwie einen Vertrag dann halt hat.
Wo kommen die ganzen Kunden noch? Er hat doch hier schon zwei Handys und Verträge.
Ich kann es dir sagen, woher es kommt, und zwar, weil Verizon sehr stark aufs Gaspedal getreten ist, was den Netzausbau anging. Also sie hat insgesamt sogar bei den funkbasierten Internetanschlüssen ist die Zahl um 363.000 gestiegen auf 4,2 Millionen. Also das sind Wahnsinnszahlen, ja. Und vor allem eben 239.000 neue Vertragskunden. Das ist schon eine wahnsinnig große, hohe Zahl. Also wie du sagst, finde ich auch beeindruckend, aber die 363.000 bei funkbasiertem Internet, das finde ich eigentlich noch krasser. Und das kommt dann eben daher, dass sie sehr stark auf Breitband und andere Internetprodukte sich jetzt hier ausgebaut haben. Sie wollen zum Beispiel auch noch einen Glasfaseranbieter übernehmen, der heißt Frontier Communications, und dadurch dann eben die Leute, weil ja, es ist natürlich schon ein stark gesättigter Markt, dadurch wollen sie dann eben quasi nochmal auf bestehender Fläche weiter wachsen. Also es gab auch wirklich sehr positive Aspekte, und da bin ich jetzt mal gespannt, wenn dann eben mal so diese Abfindungszahlungen dann mal weg sind, wie stark sich das dann eben auch wieder auf die Ergebnisse auslöst, weil man hat jetzt auch gesehen, also beim Umsatz hat man es halt eben auch nicht gemerkt, ja, aber da könnte jetzt eben das nächste Quartal dann sehr interessant werden bei Verizon, ja.
Also Ergebnis 1,19 € um 1 Cent besser als erwartet, Umsatz hat man ja minimal die Erwartungen verfehlt, also ja, und mal wieder eine Übernahme, ja, man hat ja so wenig Schulden, ja, kann man noch mal ein paar Milliarden ausgeben.
Da kommt es dann auch nicht mehr drauf an, ja. Ganz,
ich bin ja T-Mobile US-Aktionär, also wenn man sich da mal den Kursverlauf von T-Mobile anschaut und von Verizon, T-Mobile ist ja immer das Unternehmen, was in den letzten Jahren mit Abstand am meisten neue Kunden gewonnen hat, sie sind auch beim Umsatz immer noch gewachsen, ich glaube, sie sind ja auch sehr stark jetzt im Bereich Glasfaser, sie kooperieren ja auch hier mit Elon Musk, mit SpaceX unter anderem und so, also da ist bei meiner Meinung nach bei T-Mobile deutlich besser. Die Aktie ist aber auch brutalst gelaufen jetzt zuletzt, also ist jetzt auch sehr optimistisch mittlerweile alles, aber ich glaube auf dem Kapitalmarkttag, der war letztens, da hatte man jetzt auch wieder recht gute Aussichten geliefert, dass man in den nächsten Jahren weiter beim Ergebnis pro Aktie deutlich wachsen will. Bin mal gespannt, ja, also ich finde T-Mobile die bessere Mischung, T-Mobile US. Es hilft natürlich auch der Deutschen Telekom-Aktie, die ist ja auch extrem gut gelaufen, da sind wir wieder. Ne? Deutsche Telekom ist auch wenig Deutschland, sondern vor allen Dingen US-Markt und deswegen läuft die Aktie auch so gut. Und ja, also, aber ja, insgesamt, also Verizon hat sich auch gar nicht so schlecht entwickelt jetzt, ja, aber wenn man so ein bisschen rauszoomt, die treten doch insgesamt so eher auf der Stelle, ja, währenddessen zum Beispiel T-Mobile US deutlich gestiegen ist der Kurs, aber ja.
Ja, genau.
Dafür zahlen sie mehr Dividende, ja, also jeder, wie er will und möchte.
Ist für jeden was dabei, der, wo mehr auf Wachstum setzt, T-Mobile US, und der, wo gerne eine steuerfreie Dividende hat, der geht dann zur Deutschen Telekom, genau. Dann gehen wir zu 3M. Die hatten ja eine brutale Rallye die letzten Monate hingelegt. Also die Aktie, die ist ja gelaufen ohne Ende. Und die haben jetzt erneut ihre Prognose ein kleines bisschen angehoben nach den Zahlen. Also sie haben das untere Ende sozusagen nach oben verlegt. Also man ist recht optimistisch für das Jahr. Allerdings muss man natürlich trotzdem sagen, ja, also Wachstum, also gewachsen sind sie halt nicht. Also der Umsatz ist auch genau auf Vorjahresniveau geblieben, 6,3 Milliarden Dollar. Man hatte aber diesmal eben wieder ein positives Jahr. Im Vorjahr war ja eben noch dieser Fall, eben da gab es ja einige Strafzahlungen vor Gericht, Einigungen und so weiter. Deswegen hatte man da ein defizitäres Quartal von über 3 Milliarden beim operativen Ergebnis. Jetzt hat man 1,3 Milliarden positiv hier gehabt und genauso viel hat man dann auch als Net Income gehabt, also 1,37 Milliarden. Aber damit hat man dann eben den Markt, ja, also doch sehr optimistisch gestimmt weiterhin. Sie haben ja auch einen neuen Unternehmenschef, der William Brown heißt der. Und eben, es war jetzt bereits die zweite Prognoseanhebung des laufenden Jahres. Er hat auch weiter prognostiziert, dass es weiter sehr gut laufen wird. Auch fürs nächste Jahr ist er recht optimistisch. Und man geht nun davon aus, dass es da auch ein minimales Wachstum geben wird. Aber man muss natürlich sagen, jetzt auch aufgrund der starken Rallye, die wir hier haben, weil es eben halt doch ein Unternehmen ist, das jetzt nicht so wirklich wachsen soll. Forward KGV 18, das ist schon ordentlich. Ja, EV EBIT 14, das ist noch in Ordnung. Aber man hat halt ein Unternehmen, das halt nicht wächst oder quasi kein Wachstum haben soll. Mhm. Und wir wissen auch, 3M ist auch immer wieder mal für negative Nachrichten gut. Die müssen jetzt die nächsten Jahre sehr viel Geld auch noch in Form von Strafen dann eben bezahlen. Das eine ist ja, wir hatten es mal vorgerechnet, das zieht sich ja über einen extrem langen Zeitraum hinweg, also dass da einiges dann vom Cashflow wegfällt. Aber unter dem Strich hat man den Markt hier auf jeden Fall positiv gestimmt und für diejenigen, die jetzt da vor ziemlich genau einem Jahr mit dabei waren, da wäre es jetzt ein wirklich sehr erfolgreicher Verlauf dann gewesen. Also auf Einjahressicht hat man jetzt über 90% zugelegt. Mhm. Aber auf 5-Jahressicht hingesehen hat die Aktie nur ein Plus von 2% gemacht. Also da sieht man auch mal, wie wichtig jetzt bei der Aktie dann eben Timing gewesen wäre, weil vor einem Jahr ist also ziemlich genau der Tiefpunkt dann erreicht gewesen.
Ja, ich hätte es aber ehrlich gesagt, ich war da brutal skeptisch. Da haben ja auch einige Leute immer nachgekauft. Ich dachte, ey, also so ein totes Pferd nachzukaufen, würde ich nicht machen. Aber in dem Fall muss man halt schon sagen, ne, es hat sich gelohnt. Manchmal klappt's, manchmal klappt's nicht. Aber sie haben sich auf jeden Fall ordentlich berappelt. Ich bin zwar weiter irgendwie kein Fan. Du hast ja gesagt, sie wachsen nicht, aber sie haben es auf jeden Fall geschafft, die ganz großen Probleme jetzt zu beseitigen. Ne? Und ja, der Kurs hat's deutlich angezeigt. Also ist extrem gut gelaufen. Glückwunsch, wer da dabei ist, auf jeden Fall.
Ja, also das war auf jeden Fall sehr erfolgreich, wenn man da sich letztes Jahr mal eingedeckt hätte. Aber wir haben genug Beispiele, wo es eben direkt immer weiter nach unten gegangen wäre. Also man schaue sich eine Bayer an, man schaue sich eine Intel an, man schaue sich eine BASF an. Also ich glaube, die Gefahr ist bei sowas immer sehr viel größer, dass eben noch viel weiter runtergeht, wie dass man dann sowas mal hat. Aber wenn man dann halt einen Treffer hat, dann lohnt sich's oft dann eben richtig. Und in dem Fall war es sehr gut. Aber bei 3M wird es jetzt dann auch nächstes Jahr dann spannend werden, weil jetzt ist so diese Turnaround-Geschichte, die es jetzt dann halt mal wieder so, sage ich mal, erzählt, ja, und jetzt kommen halt wieder die operativen Fakten dann, weil wir haben jetzt gesehen, also oder gehört auf 3- und 5-Jahre-Sicht gesehen, ist es trotzdem kein tolles Investment gewesen, ja, also das ist jetzt so diese Turnaround-Ebene einfach gewesen, also wenn du vor 3 Jahren investiert hättest, hättest du ein minus 0,7% gemacht, ja, und 3 Jahre an der Börse ist nicht viel, ja, natürlich, man hätte die Dividendenausschüttung gehabt, aber da wärst du trotzdem dem Markt meilenweit hinterhergehinkt, also so viel muss man natürlich dann auch immer sagen, und wie gesagt, ich bin immer ein Freund davon, dass man die Geschichte dann auch von Anfang bis zu Ende dann erzählt, genau. Genau. Aber dann kommen wir zu meinem Invest, das ich im Depot habe in Form von Danaher. Die sind nämlich auch sehr stark gelaufen auf 12-Monats-Sicht und auch Year-to-Date. Und die haben wieder den Markt auch positiv überrascht. Man hat nämlich ein Umsatzwachstum von so guten 3%. Und man könnte jetzt so sagen, man sieht jetzt so den Silberstreif am Horizont. Das ist nämlich auch Sartorius in dem Zuge mit nach oben gegangen. Es ist einfach eine sehr schwierige Zeit jetzt so für den Biotech-Bereich gewesen, auch für die Laborzulieferer. Und man merkt jetzt so langsam, ja, es könnte wieder so eben ein Turnaround hier dann kommen. Also die Bestellungen werden wieder nach oben gefahren. Und dementsprechend hatte man hier ein solides Quartal bei Danaher, denn auch sie hatten zuletzt öfter mal Quartale, wo sie deutlichen Umsatzrückgang hatten und Gewinnrückgang. Und die Umsätze sind jetzt von 5,6 auf 5,8 Milliarden gestiegen. Gross Profit ist von 3,27 auf 3,4 Milliarden gewachsen. Man hat allerdings mehr bei Selling General Administrative ausgegeben. Deswegen ist Operating Profit etwas rückläufig gewesen und daher eben auch die Net Earnings zurückgegangen. Aber beim bereinigten Gewinn pro Aktie, der lag bei $1,71, hat man die Konsensschätzung deutlich übertroffen. Die lag nämlich bei $1,57. Also ein wirklich stattliches Quartal, kann man sagen. Und ich habe es ja auch schon gesagt, also nächstes Jahr wurde es ja auch prognostiziert, dass es hier im Biotech- und Laborbereich wieder sehr gut laufen wird, operativ gesehen. Und daher ist es halt auch nicht verwunderlich, dass jetzt auch so in diesem Jahr schon die Titel wieder so ein bisschen angezogen sind, weil man da halt recht optimistisch war. Und man merkt jetzt auch schon, ja, so das Schlimmste scheint jetzt überstanden zu sein, dass eben dann auch so bei einigen Labor aufgrund von Corona Lagerbestände abgebaut worden sind, viele Sachen nicht mehr gebraucht haben. Da haben wir auch schon bei den Sartorius-Zahlen drüber gesprochen. Und sieht auf jeden Fall alles weiterhin ganz gut aus. Also für mich bleibt es also eines meiner absoluten Anker-Invests. Für mich ist es das beste Gesundheitsunternehmen, das man sich ins Depot legen kann, aufgrund eben dieser, ja, dieses, es ist ein recht einzigartiges Geschäftsmodell in der Gesundheit. Also da gibt's nicht viele, die sowas Ähnliches dann haben. Am nächsten kommt da wohl noch eine Thermo Fisher dann eben dran, die aber trotzdem ja ein bisschen anders operativ aufgestellt sind. Aber für mich ein hervorragendes Unternehmen, das zwar auch eine hervorragende Bewertung hat, das muss man da auch immer mit dazu sagen, aber ein Top-Unternehmen und die Zahlen an sich fand ich auch wieder als Aktionär, also selber als Aktionär, wirklich sehr zufriedenstellend.
Ich glaube, die hatten ja auch, ich habe es ganz kurz in Press Release gelesen, die haben ja auch gesagt, der Biosimilar-Bereich, da kommt wieder ein bisschen mehr Schwung rein. Ich glaube, es ist ja auch genau das, wo Sartorius zuletzt jetzt gesagt hatte, dass da jetzt ein bisschen wieder mehr Bestellungen reinkommen, man so langsam ein bisschen optimistischer wird, ja, also bin mal gespannt, ja, wollen wir noch ganz kurz hier im Munich Re machen, ich glaube die Nebenwerte, wir hatten noch eigentlich ein paar mehr, aber wir sind jetzt ja schon ein bisschen hier mit dabei, Munich Re, also sie haben jetzt ganz kurz gemeldet, dass das Nettoergebnis bei 0,9 Milliarden liegt, der Konsens ging von 1,42 Milliarden aus. Aber da frage ich mich, war das wirklich noch der echte Konsens? Weil es waren ja jetzt diese Wirbelstürme und Sie haben jetzt gesagt, dass der Wirbel, dass der Hurricane Helene oder Helene 0,5 Milliarden belastet hat. Also hätte man den jetzt rausgerechnet, dann hätten sie sogar die Erwartungen übertroffen. Man muss trotzdem sagen, ich weiß nicht, wie du siehst, sie sind jetzt nach 9 Monaten bei 4,7 Milliarden und ihre Guidance waren 5 Milliarden. Jetzt gab es ja noch den Milton, hieß er, glaube ich, der andere Hurricane, aber ich glaube, der war ja doch nicht so stark. Also es läuft darauf hinaus, dass man trotz dieses, ja, ich sag mal, Rücksetzers beim Ergebnis im Q3 die Prognose übertreffen wird von 5 Milliarden. Und ich habe gerade eben mal drauf geschaut. Die Aktie ist ja auch krass gelaufen, ja. Sie sind so 60, 63 Milliarden wert. Wenn man jetzt über 5 Milliarden Ergebnis macht, dann muss man ja trotzdem immer noch sagen, dass die Aktie jetzt gar nicht so teuer bewertet ist dafür, dass es jetzt auch mal hier so einen riesen Hurricane gab, der jetzt vielleicht auch wieder dafür sorgen wird, dass im nächsten Jahr die Prämien steigen, ja, oder dass man teilweise manche Sachen nicht mehr versichert oder wie gesagt zu deutlich höheren Preisen. Also für mich sind die Zahlen eigentlich auch wieder ganz gut, beziehungsweise auch die Aussichten, und es ist ja meine größte Position und da bleibe ich auf jeden Fall dabei. Die Aktie ist jetzt heute irgendwie 3-4% im Minus mal gewesen, macht so einen kleinen Rücksetzer, aber an sich ist es ja auch jetzt nichts Großes, oder wie ist es?
Ja, also eben die Aktie ist natürlich brutal gelaufen. Also das ist jetzt die Konsensschätzung. Also wenn man runterrechnet von 1,4 auf 0,9, das ist gewaltig, ja. Also ja, das ist ja im mittleren zweistelligen Bereich. Wenn man dagegen aber jetzt die Kursreaktion anschaut, -3%, also da hat es schon
Aktien ich ja, eben, oh. Deswegen sage ich ja, das ist doch nicht der Konsens, der jetzt wirklich genau noch alle mit gerechnet haben. Sonst hätte die Aktie ganz anders reagiert. Also
das ist das, worauf ich hinaus will. Weil wir hatten es ja zum Beispiel bei Unternehmen wie Dollar General, wo dann eben mal so der Gewinn um 30% verfehlt wurde ungefähr. Und dann ist die Aktie auch um 30% gefallen. Also bei einer Munich Re hat man da jetzt tatsächlich nicht mit dieser Konsensschätzung von 1,4 Milliarden gerechnet. Das sieht man einfach an der Kursentwicklung, weil die Aktie eben auch so stark gelaufen ist. Also gerade bei einer Aktie, die so stark gelaufen ist, wenn da dann so eine krasse Verfehlung kommen würde, dann würde es auf jeden Fall locker zweistellig runtergehen. Auch so eine konservative Aktie wie eine Munich Re dann. Einen Versicherer zu bewerten ist immer schwierig, ja, weil man sieht es ja jetzt eben gerade bei so einem Rückversicherer, wenn dann eben mal sowas kommt, dann kann es auch mal sein, dass mal ein, zwei Quartale der Gewinn quasi komplett verpufft dann, ja, was sagst du dann, ja, dann geht mal das KGV halt mal in eine wirklich ganz hohe Richtung, ja, sagst du dann, ja, nee, jetzt sind sie massiv überbewertet oder so, das ist halt schwierig von der Lage her, also ich wäre jetzt aktuell bei beiden deutschen Versicherern, auch bei der Allianz, wäre ich echt extrem vorsichtig, ja, weil, die Allianz ist nochmal volatiler als die Munich Re, ja, aber ich sag auch, weil bei der Allianz so die letzten, also das ist eine Aktie, die verfolge ich, seit ich an der Börse bin. Ich weiß einfach, da gibt's immer wieder mal Phasen, wo auf die richtig eingekloppt wird und dann bekommt man da immer wieder tollere Möglichkeiten. Bei der Munich Re ist es tatsächlich anders, also da geht's so eigentlich fast nur nach oben dann, ja, das... Ich tue mir halt schwer, das so richtig bewerten zu können, ja. Also ich kann dir das nicht sagen, ob das jetzt super günstig ist oder ob das jetzt teuer ist, weil nur auf den Chartverlauf jetzt zu schauen, das macht natürlich auch keinen Sinn. Ja, es ist ein hervorragendes Unternehmen. Ich wüsste jetzt halt aktuell nicht, woher jetzt so die ganz großen Rücksetzer kommen sollten, weil wir jetzt eben halt auch schon so Sachen wie so ein Hurricane dann einfach haben, der jetzt auch die Ergebnisse mal belastet hat. Man muss halt weiter beobachten, ob es vielleicht nochmal jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, was weiß ich, schlimme Schneestürme in den USA gibt oder so. Ich weiß es nicht, ja. Also das sind so Sachen, die man da vielleicht mal mit beobachten sollte, aber an sich, ja. Das ist ein Unternehmen, wo ich jetzt sage, ja, das holst du dir und dann nimmst du eine Schlaftablette, in 20 Jahren stehst du wahrscheinlich besser da als
heute. Und wenn es mal... Es kann ja mal schon kommen, so sein, vor allen Dingen in der jetzigen Welt, wo immer mal ganz krasse oder viele Katastrophen voneinander kommen. Lass mal hier ein Erdbeben irgendwo sein, dann nochmal ein Hurricane oder eine krasse Hurricane-Saison und dann nochmal irgendwie krasse Schneestürme, was du gesagt hast, oder irgendein anderer krasser Versicherungsfall hier. Da war doch irgendwann dieses Boot, was da in diese Brücke reingeknallt ist, sowas gab's ja auch. Ja, und dann kann es natürlich mal sein, dass die sogar einen riesigen Gewinneinbruch haben. Und dann könnte auch die Aktie mal zurückkommen und das ist dann aber eigentlich, denke ich, eine gute Chance einfach. Ja, dann darf man sich nicht verrückt von machen lassen, weil das dann eben Einmaleffekte sind und da würde ich sogar überlegen, mal nochmal nachzukaufen, aber aktuell sieht es halt nicht danach aus. Ja, also wenn die einen größeren Rücksetzer macht, dann wird's spannend, aber bisher ist es natürlich, ich glaube, die ist jetzt fast die 5% unterm Hoch oder so, also nicht viel bisher.
Genau, ja. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Folge angekommen, aber die nächste wird nicht minder gespickt sein mit Highlights, denn die Woche sind einige interessante Unternehmen mit dabei. In der nächsten Folge werden wir dann die Zahlen von Coca-Cola mit dabei haben. NextEra, Thermo Fisher, AT&T, Boeing sind mit dabei, Tesla, IBM, S&P Global, also wir werden gar nicht alles wieder mit reinnehmen können. Wir gucken mal, wo so auch mit am meisten los war dann. Auch ServiceNow, T-Mobile ist mit dabei. Also man merkt
T-Mobile schon. T-Mobile US, genau. Boah, ja, das ist total. Wir müssen, glaube ich, mal irgendwann nochmal hier eine Sonderfolge aufnehmen hier, ne? Also.
Ja, wir sollten nicht immer zu viel sagen mit Sonderfolgen und so, weil wir machen es meistens dann doch nicht. Ja. Stimmt, und nächste Woche wird es dann, da sind alle GAFAM-Werte mit dabei, von Dienstag bis Donnerstag.
Oh Gott, Armageddon oder eben nicht. Armageddon oder To the Moon, ich bin echt mal gespannt. Ey.
Ja, boah. Wir gucken mal. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr auch die nächste Folge wieder einschaltet und bis dahin weiterhin eine schöne Woche. Macht's gut.
Ciao, ciao. Macht's gut.